Ja, danke schön.
Ja, vielen Dank für die Einladung und auch wenn Carsten nicht da ist, Dankeschön an die Rosa-Luxemburg-Stiftung, dass ihr das ermöglicht habt. Ich soll mein Buch vorstellen heute und ich habe mir überlegt, ich würde jetzt einfach anhand einer Präsentation, die ich vor 4 Wochen in der Zeppelinstraße 26 mit 2 Zeitzeugen gemacht habe, ich würde die einfach nochmal benutzen und würde mich da langhangeln, damit ihr sie einen Einblick bekommt, was dann so in diesem Buch drinsteht, was hier so präsentiert wird. Ich denke mal, einige können es nicht lesen. Das ist sozusagen also die Grundstruktur des Buches oder dieser Studie. Also es geht los mit einer Vorgeschichte in der DDR. Also es behandelt grundsätzlich die Frage, wie die Hausbesetzungen in den 90ern entstanden sind und geht von so einer Grundthese aus, dass die Vorgeschichte eben schon in der DDR zu finden ist und dass es schon Entwicklungen gab, die für die Entwicklung in den 90ern maßgeblich waren. Also beginne ich ja mit der Vorgeschichte und einerseits mit dem Schwarzwohnen und der Alternativszene im holländischen Viertel. Dann gehe ich auf eine weitere Linie ein, auf die Antifa-Bewegung, die sich in den 80ern gegründet hat und springe sozusagen zur Zäsur 1989-90 und liefere ein paar Beispiele, wie sich sozusagen diese Praxis des illegalen Wohnens gewandelt hat und gehe auf einen Aspekt des Neonazitums gegen HausbesetzerInnen ein. Das nächste Kapitel nennt sich oder Hauptstadt der Hausbesetzer, da geht es sozusagen um den Höhepunkt ab 1991. Dann gehe ich ein bisschen strukturell ein und versuche so die Struktur von Szenen und Events zu beschreiben. Und das nächste Kapitel richtet mehr den Fokus auf die Seite des Protestes und auf Eskalationsstufen. Und dann beschreibe ich auf den nächsten Seiten die Entwicklung bis Ende der 90er und gehe auf Legalisierungsstrategien ein, wie das staatlich forciert wurde. 2000 ende ich dann. Mit 2000 bin ich schon ziemlich weit vorgerückt als Historiker und das dann wirklich Ende, dass danach noch was weitergeht, ist ganz klar. Das haben wir am Wochenende gesehen, da gab es auch eine Hausbesetzung, das Thema ist noch hochaktuell und zufällig kam ich da vorbei und konnte das illustre Treiben beobachten und da hüpfte mein Forscherherz. Es kann weiter in Teil 2 geschrieben werden. Ja, Leerstand und Wohnungsnot, ja, dieser Widerspruch zwischen Leerstand auf der einen Seite und Wohnungsnot auf der anderen Seite, das war ein Zustand, den die DDR schon lange begleitet hatte. In den 80ern eskalierte das in gewisser Form. Die Wohnungsbaupolitik, die in den 70ern begonnen hatte, führte auf der anderen Seite dazu, dass die Altbauten vernachlässigt wurden. Und so haben wir in den 80ern besonders Bilder von Altstädten, die sehr verrottet waren und mit Häusern und Wohnungen voll waren, die eben offiziell nicht mehr bewohnbar waren. Und da es gleichzeitig das Problem gab, dass viele junge Menschen eben keine Wohnung gefunden haben, haben die sich selbst geholfen und haben sozusagen als Alltagspraxis Wohnungen illegal bezogen. Ja, es gab in der DDR, war das zentral gelenkt. Man musste sozusagen sich von einem staatlichen Verteilungssystem die Wohnung zuweisen lassen. Und gerade junge Leute, alleinstehende Leute hatten es besonders schwer, eine Wohnung zu bekommen. Dieses Schwarzwohnen, so nannte sich das im Alltagssprachgebrauch der DDR, gab es eigentlich in allen möglichen Städten, die Altbaukerne hatten. In Potsdam war das holländische Viertel, dabei sehr viel Leerstand. Und da konzentrierten sich sozusagen die Schwarzwohnungen. Schwarzwohnungen gab es eigentlich überall in der Stadt. Aber im holländischen Viertel war das sehr stark vertreten, weil das Viertel leergezogen wurde, schon in den 80ern, weil es ursprünglich mal abgerissen werden sollte oder saniert werden sollte. Und Plan und Wirklichkeit gingen nicht ganz miteinander einher. Ja, und so gab es viele besetzte Wohnungen, aber da wurde eben nicht nur gewohnt, sondern die Wohnungen dienten eben auch so für illegale Ausstellungen, für Ateliers, für eine Musikszene, für Fotografie, Kunst, Szene. Ja, die Leute hatten ihre Fotoateliers dort. Es gab Filmkünstler, die sich da einerseits wohnten und da ihre Werkstätten hatten. Und so gab es einerseits so eine alternative Szene und eine Kunstszene und Subkultur. Ne? Und das konnte man, so haben es mir die Zeitzeugen auch immer berichtet, es war schon bemerkbar im Straßenbild. Eine gewisse alternative, subkulturelle Szene war immer wahrnehmbar. Und so geriet dieses Viertel eben auch in den Blick der Stasi, die das natürlich immer ihrer paranoiden Art und Weise immer als Problem sahen. Und obwohl die ganzen Gegenstände dieser Künstler, also die Ausstellung, überhaupt nichts Politisches hatten. Da wurden Bilder gezeigt, irgendwelche Stillleben, da waren kaum was Staatskritisches vorhanden. War das erstmal ein potenzieller Pool für Staatsfeinde? Ja. Und so wurde die Szene eben unterwandert und so weiter und so fort. Ich habe hier ein Foto, das beschreibe ich dann alles auf ein paar Seiten. Ich habe hier zum Beispiel ein Foto, das ist so eine Einladungskarte für eine Ausstellung. Die wurde mit einer Stückzahl von 99 Stück verteilt auf Fotopapier gedruckt. Die war sehr gut besucht. Ja, die Stasi-Berichte, ich habe viele Akten der BSTU gewälzt und die Stasi-Berichte sprechen davon 300, 400 Leuten zum Teil, die so eine Ausstellung besucht haben. Und das muss heute erstmal jemand nachmachen, dass so viele Leute zu einer Ausstellung kommen. Hier hatte ich auch gehofft, dass Carsten Wist ein bisschen was dazu erzählt. Der ist da nämlich irgendwo auch drauf, ich sag nicht wo. Das ist so ein Foto von so einer Hinterhof-Ausstellung. Das war im Frühjahr 88. Da sieht man so typische DDR-Alternative, die ihre Fotos aufhängen. Ja, und so ein bisschen feiern. Ja. Das war die erste Linie, also die Alltagspraxis des Schwarzwohnens, verbunden mit einer Alternativszene in den 80ern. Und Schwarzwohnen war jetzt nicht immer politisch. Ja. Das war ein ganz normales Alltagshandeln. Die Angela Merkel, die Sie vielleicht alle kennen, die hat auch in einer ihrer Biografien geschrieben, dass sie auch schwarz gewohnt hat. Andreas Dresen, der hat auch, als er Filmhochschulstudent war, hat auch eine Wohnung aufgebrochen in Babelsberg und hat da gewohnt. Andere aus seiner Klasse eben auch. Das war gar nicht so ungewöhnlich in den 1980er Jahren. Und die zweite Linie, die ich hervorheben würde oder da auch beschreibe, ist die Punkszene als Beispiel, Jugendsubkulturen, die immer auch Repressionen des Staates ausgesetzt waren in der DDR. Die waren eben auch Teil dieser Schwarzwohner-Szene im holländischen Viertel. Die wohnten da zum Teil in Häusern, zum Teil zusammen, zum Teil in Einzelwohnungen. Aber natürlich nicht so wahrnehmbar, wie das gleichzeitig in West-Berlin oder so war. Ja. Also Transparente raushingen ging gar nicht. Das hat einer probiert. 5 Minuten später war die Polizei da und er auf dem Revier. Das war eher versteckt, das war eher eine stille Variante illegaler Raumaneignung. Und es wurde auch nicht so verfolgt. Es gab zwar Ordnungsstrafen, dann konnte man für 500 Mark verknackt werden, wenn der Volkspolizist oder der Abschnittsbevollmächtigte diejenigen entdeckt hat. Dann hat man sich eigentlich nicht weiter gewehrt, sondern ist erstmal ausgezogen oder in eine andere Wohnung gezogen. Diese Punk-Szene hebe ich hervor, weil das wichtig ist für die Geschichte später, die in den 90ern sich entwickelt. Und auch für die nächste Linie, die ich vorstelle, ist für die Antifa. Denn aus der Punkszene hat sich ab 87 nach der Zäsur Zionskirche, die meisten von euch vielleicht kennen, ja, da haben Neonazis ein Punkkonzert in der Zionskirche überfallen. Und das war für viele Jugendliche, für viele Subkulturen, die diesen Angriffen sowieso schon seit ein paar Jahren und auch bis über die Wende hinaus dem ausgesetzt waren. Das führte dazu, dass sie sich in Antifa-Gruppen organisierten. In alternativen Gruppen, die unter dem Dach der Kirche und eben staatlich auch nicht gewollt organisierten. Also das gab es in Dresden, in Halle, in Rostock, glaube ich. Viele dieser Gruppen kamen über den Gründungsstatus nicht hinaus, da waren noch eben in anderen Oppositionsgruppen eingebettet. Aber die Antifa-Gruppe in Potsdam, die sticht so ein bisschen hervor, weil sie sich als sehr aktive Gruppe und sehr zähe Gruppe herausstellten. Das Problem, was die Gruppe benannte, war Neonazis in der DDR, denn das durfte es ja in dem Staat nicht geben. Das war einfach in der Öffentlichkeit oder in das, was man in der DDR als Öffentlichkeit bezeichnen kann, einfach kein Thema. Ja, laut Dimitrov war der Faschismus ja schon ausgerottet und im Sozialismus konnte es sowas nicht geben. Und das, was die jungen Antifas, die zum Teil aus der Punk- und Alternativszene kamen oder aus der Gothic-Szene im weitesten Sinne oder New Wave oder was da eben angesagt war zu der Zeit, was die gemacht haben, war nicht mehr als das Problem einfach zu benennen. Das führte dazu, dass sie eben verfolgt wurden und versucht wurde, die Gruppe auseinander zu dividieren über IMs und über staatliche Maßnahmen. Es ging in erster Linie darum, das öffentliche Auftreten und das damit verbundene Benennen des Problems zu verhindern. Und ich habe hier zwei Daten genannt. Einmal im September 89, das war der letzte große Auftritt, bevor die Mauer fiel. Da versuchte die Gruppe bei einer öffentlichen Staatsversammlung zu benennen, dass es Neonazis in der DDR gab. Die wurden quasi niedergemacht von der Volkspolizei. Einer kam ins Gefängnis. Und die Gruppe engagierte sich dagegen, schrieb Briefe an Mitglieder der jüdischen Gemeinde, an die Märkische Volksstimme. Und warum erzähle ich das alles? Ich will damit zeigen, dass die Gruppe schon vor der Wende ein relativ großes Netzwerk aufbaute zu allen möglichen Personen und Institutionen, was auch für die Zeit nach dem Mauerfall, nach der Zäsur 89, 90 eben auch wichtig ist. Jetzt kommen noch so ein paar Bilder. Das ist ein Ausschnitt aus einem Film. Da hat die Gruppe von sich selbst einen Super-8-Film gedreht und hat das für irgendeinen Kirchentag sich sozusagen präsentiert. Ja, sie waren immer sozusagen, konnten sich nur unter dem Dach der Kirche treffen und konnten da ihre Diskussion, sie haben die Ursachen des Faschismus besprochen, haben sich aber eben auch Gegenstrategien überlegt. Es gab auch gewalttätige Gegenaktionen, als Einzelfälle eher. Und hier ist ein Plakat, das für den ersten Potsdamer Antifa-Tag. Im Juli 89 haben sie alle möglichen Gruppen, die sich mit Faschismus im weitesten Sinne oder alle möglichen Antifa-Gruppen haben sie versucht oder haben sie zusammengebracht. So waren so, wie viel waren da? 300-400 Leute und haben das Problem öffentlich besprochen. Sie waren jetzt nicht so distanziert zu den staatlichen Organen. Sie haben schon versucht, die staatlichen Organe sozusagen zu bekehren oder dazu zu bewegen, dass das Problem genannt wird. Sie haben mit der FDJ-Veranstaltung gemacht und haben auch an irgendwelche SED-Funktionäre geschrieben. Natürlich nicht mit Erfolg, weil das konnte es nicht geben. Das ist nicht 87, sondern jetzt machen wir sozusagen den Sprung. Jetzt ist November 89, das ist ein Foto. Vom 9. November 89, da gab es angesichts der Reichspogromnacht eine Demonstration der Antifa. Die ganze Geschichte Oktober ist schon gelaufen. Die Antifa-Gruppe war auch in den Protesten am 7. Oktober mit involviert und stach so ein bisschen hinaus unter den 2000 Leuten, die sich am 7. Oktober getraut haben, die Zustände zu kritisieren. Weil sie nämlich relativ konfrontativ auf die Staatsgewalt reagierten. Und Volker Oeschläger hat mal geschrieben, sie bildeten schon sowas wie einen schwarzen Block. Also mit dem Begriff wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber im Grunde genommen blieben sie konfrontativ und haben es auf Konfrontation ankommen lassen. Ja, das ist jetzt nur ein paar Wochen später, 3 Wochen später, die erste große Antifa-Demonstration. 500 Leute kamen, die Antifa hat Reformen für die DDR verlangt und eine Entmilitarisierung der DDR und gefordert, dass dem auf den Grund gegangen wird, warum es immer noch Neonazis in der DDR gibt. Was am gleichen Tag passierte, das wissen da sicherlich alle, ja, da kam dieser Satz sofort unverzüglich und dann war die Grenze auf. Und das führte natürlich auch dazu, dass sich erstmal alles änderte, auch für die Alternativszene und auch für die Antifa-Szene. Um jetzt diese Linie der Antifa jetzt weiter zu verfolgen. Die Antifa besetzte 3 Wochen später nach dieser Demonstration ein Haus in der Dortestraße. Das ist das Haus, was irgendwie auf dem ersten Bild zu sehen war. Die schon länger hier sind, haben es bestimmt gesehen. Besetzten ein Haus und ja, initiierten die erste öffentliche Besetzung. Hängten Transparente raus, verlasen ein Flugblatt, in dem sie die Legalisierung der bisher besetzten Wohnungen forderten und verlangen, dass die jugendfeindliche Politik der Stadt sich ändert und so weiter und so fort. Na klar, und die Voraussetzungen haben sich natürlich in den paar Wochen nicht geändert. Es gab immer noch eine grassierende Wohnungsnot, immer noch Leerstand und es gab eine Alternativszene, die sich schon zu DDR-Zeiten gegründet hat und nun neue Freiräume für sich entdeckt hat. Ja, mit Christoph Links Verlag ist dann das Buch erschien vor ein paar Jahren oder vor etlichen Jahren schon, das wunderbare Jahr der Anarchie. Also die Zeit zwischen Herbst 89 und Herbst 90 war gerade für diese blockierten Milieus, also die subkulturellen Milieus und die alternativen Milieus eben enorm wichtig, weil das, was sie vorher nur im begrenzten Raum machen konnten, konnten sie in diesem Jahr und eben auch noch ein bisschen später, konnten sie mit dem Wegfall der alten Machtstrukturen natürlich weiter ausbauen. Und man kann sagen, dass sozusagen die ersten Besetzungen, ich mache den Unterschied zwischen Schwarzwohnen, also als stille Version im Osten und dem Besetzen als politische und öffentlich wahrnehmbare, die Entstehung ist natürlich direkt mit der Dynamik der Wende zu verstehen. So, und das ist dieses Haus, was im Herbst 89 besetzt wurde von der Antifa-Gruppe oder von Teilen. Und rechts davon, das ist ein Cover einer Zeitschrift, das ist das Link-Element. Das wurde auch von Teilen dieser Gruppe herausgegeben. Das war die erste alternative Zeitung in Potsdam. Die wurde auf dem Kontingent einer alten FDGB-Zeitung oder einer alten FDJ-Zeitung gedruckt. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja, und die kam das ganze Jahr 90 über hinaus. Und das ist so ein Beispiel für so eine entstehende Öffentlichkeit, für eine entstehende Zivilgesellschaft, die jetzt erstmal frei von den alten Machtstrukturen sich entwickeln konnte. Von diesen Zeitungen gab es in der ganzen Republik etwa 50. Alle sind eingegangen, haben es über das Jahr 90 selten hinaus geschafft. Dann gab es aber noch andere Besetzungen. Jetzt kommen wir mal ins Jahr 90, da wurde die Fabrik besetzt. Auch die Akteure waren schon im Holländerviertel aktiv und haben da schon, weiß ich nicht, der eine hat ein Studio gehabt, hat da Bands aufgenommen oder sie haben schon Theater gespielt. Und die Fabrik wurde von einer Konzertgruppe, also einer Konzertorganisationsgruppe besetzt und von einer Tanzgruppe. Das ist mal so ein Flyer, was zu 1990, 91 so an Bands spielte. Die Platten-Nerds werden sich bestimmt freuen und sagen, wow, war das geil damals, so viele Bands und so günstig. Das andere Beispiel ist in der Straße der Jugend, heute Kurfürstenstraße. Das Haus wurde auch 1990 besetzt aus dem Kreis von evangelischen Jugendlichen. Das war so eine evangelische Jugendgruppe. Ja, die machen so ein Dachkonzert, auch eine weitere Linie. Das gehört noch zum Teil der Dortestraße 65, das ist so ein Flugblatt. Hier sieht man, wie sich die DDR-Szene so relativ schnell oder relativ früh, das ist aus dem Jahr 1990, aus dem November, sich dieser Ästhetik der westdeutschen Autonomen bedient hat. Ja, hier mit sogenannten Hasskappen bzw. Sturmhauben präsentieren sie sich, Krieg den Hütten, Paläste für alle. Ja, das ganze abgedroschene Zeug aus dem Westen. Das haben mir sozusagen vor 4 Wochen die beiden Zeitzeugen, die aus dieser Antifa-Bewegung kamen, erklärt. So, sie haben relativ früh sich auf den Westen zubewegt oder auf die westdeutschen Szenen und haben das übernommen und dann haben sie das aber wieder abgelegt. Weil, darauf komme ich noch. So, und ein weiterer Teil, den ich beschreibe, ist das Problem der Nazi-Angriffe auf die besetzten Häuser. Gerade 1990, oder es ging schon Ende 1989 los, waren die Häuser massiven Angriffen von Neonazis ausgesetzt. Denn das Machtvakuum, was eben auch die Besetzung begünstigte, begünstigte eben doch die Neonazi-Szene, die es eben auch schon zu DDR-Zeiten gab. Ich hatte es ja kurz angeschnitten. Und die fühlten sich relativ frei, die Häuser anzugreifen. Die Volkspolizei hielt sich eben oft zurück, weil sie eben selber eben auch in einer Umbruchssituation war und eben auch nicht zwischen die Fronten geraten wollte. Das ist gar nicht so unwichtig, weil auch an dieser Stelle eben auch das Vertrauen in die Polizei eben auch erschüttert wurde. Man muss verstehen, dass eben die ersten Besetzer eben auch ostsozialisiert waren. Und dass jetzt so eine überkritische Haltung, sage ich mal, gegenüber der Polizei jetzt nicht vorhanden war. Man hat auch gerne die Polizei gerufen. Das haben sie eben auch versucht, aber die kamen eben nicht. Ja. Und das führte dazu, dass das ist sozusagen die Geschichte oder die Deutung, die ich jetzt wiedergebe von den Zeitzeugen, muss ich dazu sagen, das führte dazu, dass sie sich selber organisierten und einen Selbstschutz organisierten. Sie haben eben die Häuser verrammelt. Die Häuser sahen eben deswegen so aus, wie sie aussahen, mit vergitterten Fenstern. Sie haben teilweise die Gitter von den alten Grenzanlagen, die ja so nach und nach abmontiert wurden, genommen. Ja. Also Stücke vom ursprünglichen antifaschistischen Schutzwall dienten jetzt, um die linken besetzten Häuser zu dienen. Teilweise gab es eben auch so eine Art Kiezmiliz, so wurde das genannt. Also es wurde mit Autos oder in Gruppen wurde herumgefahren und es wurde geguckt, ob sich vielleicht Gruppen nähern. Das beschreibe ich relativ kleinteilig darin. Ja, im nächsten Kapitel komme ich auf die Ausweitung zu sprechen. 1991 wuchsen die besetzten Häuser oder die Anzahl der Häuser. Das hatte auch mit den Entwicklungen in Berlin zu tun. Parallel zu Potsdam wurden auch in Berlin richtig viele Häuser besetzt. Es waren so um die 200. Im Zentrum war die Mainzer Straße und die wurde eben geräumt im November. Die Besetzerinnen und Besetzer versuchten das militant zu verteidigen. Also es war offenbar eher als Drohgebärde gedacht, um zu erwirken, dass die Räumung abgebrochen wird. Das endete in einem großen Desaster, einer großen Räumung. und bedeutet eben das Ende für die Bewegung in Berlin. Und das führte dazu, dass Teile eben aus Friedrichshain, aus dieser Straße, eben nach Potsdam zogen, Anfang 1991. So waren 1991 so etwa 30 Häuser besetzt. Und gerade hier in der Innenstadt, in der Gutenbergstraße und in der Dorthestraße konzentrierte sich das eben. Das war eben auch eine Straße, die schon zu DDR-Zeiten eben leer stand und verfallen war. Ja, und die Fabrik war schon genannt. Die Dorthestraße 65 hatte auch eine Kneipe und so bildete sich so eine alternative Infrastruktur. Ich gehe dann nochmal auf ein paar Seiten auf das Verhältnis zur Nachbarschaft ein. Die war natürlich in der Gutenbergstraße nicht so erfreut, weil es war dann schon etwas belebter als zuvor, bevor die Straße eben fast leer war. Es führte dazu, dass sich eben auch 93 auch so eine Nachbarschaftsinitiative gründete. Es gab viele Beschwerden und so weiter und so fort. Hier ist nochmal so ein Foto eingestreut. Es haben natürlich immer noch nicht nur die Westdeutschen oder die aus Berlin kommenden Häuser besetzt, sondern auch die Potsdamer haben weiter Häuser besetzt. Das wäre jetzt wieder die Linie, die ich mit der Antifa Dorthestraße 65 schon angeschnitten hatte. Die entfernten sich aus der Gutenbergstraße, aus dem Dreieck Gutenbergstraße, Dorthestraße und wollten am Rande der Stadt ein neues, eigenes Projekt aufziehen. So wie sie gesagt haben, sie wollten sich von den Partyhausbesetzern und von der Subkultur ein bisschen abgrenzen. Auch ein bisschen elitär motiviert, wie sie heute zum Teil auch schon gesagt haben. Und versuchten ein Projekt. Das ist ein riesiges Haus mit wahrscheinlich 50 Zimmern oder so. Gehört heute einem Filmstar. Ah, ich muss weiter. Hier nochmal ein Haus aus der Gutenbergstraße. Hier können wir sehen, in welchem prächtigen Zustand die Häuser waren. Es gibt noch ein weiteres Foto. Da steht an so einem Haus, das etwa so ähnlich gut erhalten ist. Steht dann instand besetzt da und dahinter haha und naja. Also wir sehen, es war nicht gerade ein Komfort, ja. Die Scheiben fehlten oft und es bedeutete eben schon, sich auf was einzulassen, in so ein Haus zu ziehen. Dann kommt so ein bisschen so ein systematisches, strukturelles Kapitel. Und das schreibe ich so ein bisschen, dass die Szene eigentlich eher eine heterogene Szene war. Also diverse Subkulturen, Polizszenen organisierten sich da oder fanden da ihren Ausdruck. Es gab keine zentrale Steuerung, das ist eher so für das bürgerliche Publikum, nochmal zu sagen, nein, es gibt keinen oberzentralen Leitungsposten, der steuert, welche Häuser wo besetzt werden, obwohl es sicher eben auch immer Organisationseliten gibt in Szenen, aber es gibt keine zentrale Steuerung. Das konnte ich zumindest anhand der Quellen nicht nachweisen. Das hat mir auch niemand erzählt. Die einzige Organisierung war so eine Art Häuserplenum, das war mir so anlassbezogen. Ich hatte vorhin dieses Flugblatt gezeigt mit den zwei vermummten Menschen und der plakativen Überschrift. Das war sozusagen der Beginn der Idee, sich zu organisieren und gemeinsame Handlungsstrategien zu finden. Ja. Und dort wurden eben Strategien, Protestideen besprochen im Falle einer Räumung. Und das wandelte sich natürlich immer mit dem Zustand der besetzten Häuser. So, hier haben wir wieder ein paar Quellen. Die Geschichte will ich jetzt nicht aufmachen. Also ich beschreibe so ein bisschen so die Szene und beschreibe beispielsweise auch anhand dieses revolutionären Wolfsfrühstück, was Anfang der 90er von den Erstbesetzerinnen und Besetzern ins Leben gerufen wurde, eine Geschichte des Kommune 1-Tisches. Würde ich vielleicht später darauf eingehen. Hier wäre nochmal so ein Auszug von einem Straßenfest. Ja, das war eben auch so eine Art von Vergemeinschaftung und eines Events, Straßenfest in der Dorthestraße. Hier können wir nochmal sehen, ja, es waren Skinheads, waren Punks dabei in der Szene, die ich eben vorhin schon benannt habe. Ich hatte die Polizszenen benannt, das ist ein Ausschnitt oder ein Foto einer Demonstration gegen den ersten Golfkrieg 1991. Auch da war die Szene mit involviert. Was der Elefant da macht, fragen sich alle, ich kann es hören. Also sie haben die Demonstration gemacht und es war gleichzeitig irgendwie ein Zirkus in der Stadt und irgendwie konnten die organisieren, dass der Elefant mitkommt und die Demonstration bereichert. Frag mich, ob es heute noch möglich wäre. Also ob da nicht... Ja. Dann kommt ein weiteres Kapitel, da geht es sozusagen um, ja, es ging bis 91, war es gut möglich, da war eben dieses Machtvakuum noch relativ gut vorhanden. Anders als in Berlin, wo schon eine strikte Politik gefahren wurde, das lag eben auch daran, dass eben ja, die Westberliner Politik relativ schnell auf den Osten übertragen wurde. In Potsdam brauchte man ein bisschen länger und 1991 wurde das für die Stadt oder für die Stadtverwaltung, für die Stadtregierung zum Problem. Ja, man wollte jetzt reagieren und wollte das Problem sich vom Hals schaffen und kündigte weitflächige Räumungen an. Das mobilisierte die Hausbesetzer das erste Mal gegen die Räumungen und sie organisierten allerlei Demonstrationen, beispielsweise eine Nacktdemo, schrieben auch zum Beispiel Manfred Stolpe. Was interessant ist, weil Manfred Stolpe war eben auch schon vor Mauerfall, also eine Vertrauensperson für die Oppositionsszene. Und da sieht man eben diese, an dieser Stelle sieht man schon wieder so ein bisschen so die Kontinuitätslinien, die sich bis in die 90er eben fortsetzten. Und es gab auch eine breite Solidarität von Oppositionellen aus anderen Gruppen, Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler, Theaterleute. Rechts, das ist ein Flugblatt oder eine Veranstaltungsankündigung. Aus Protest gegen die Räumungen oder gegen die drohenden Räumungen wurden Veranstaltungen vom Hans-Otto-Theater vor und in die besetzten Häuser verlegt. Es gab verschiedene Lesungen. Ihr könnt es bestimmt nicht lesen. Ich kann ja mal ein bisschen was. Ja, die Audienz von Havel beispielsweise in der Bertini-Straße, in der Straße der Jugend, in der Gutenbergstraße 108, eben wurden Lesungen aus Solidaritätsgründen. Gleichzeitig war das Theater eben auch von Raumverlust bedroht. Das war eben eine Geschichte, die sämtliche Akteure in der Stadt eben auch betroffen hat. Das war jetzt nicht nur das, was die Hausbesetzer betroffen hat. Hier ist ein Foto von dieser Nacktdemo. Die Idee war, sich nackt zu machen, um zu zeigen, dass man eigentlich harmlos ist und keine gewalttätige Truppe, wie es die Presse suggeriert hat. Es steht zum Beispiel nackt unter Wölfen oder die Wohnung ist die zweite Haut des Menschen. Die Zeitzeugen letzte Woche haben erzählt, ja, und es wollten ganz viele kommen zur Nacktdemo, am Ende waren es nur ganz wenig. Das fand ich ganz lustig. So, und hier ist, das ist auch noch aus dieser Zeit 1991, das ist vor der Gutenbergstraße 22. Da haben die Hausbesetzer eine grüne Wohnungsdezentrale aufgemacht und haben zur Hausbesetzung beraten. Wahrscheinlich eher ein Fake. Also ich habe niemanden gefunden, der mir was darüber erzählen konnte. Das ist ja noch eine Demonstration. So, und in diesem Kapitel ist dann sozusagen der Eskalationspunkt und überhaupt in der Geschichte das Jahr 1993. Also diese Räumungswelle, die sich 1991 angekündigt hatte, die fand dann eben nicht so statt. Es gab schon erste Annäherungen zwischen Stadt und Besetzern, aber keine wirkliche politische Lösung. Und das führte eben dazu, dass das Problem, für die Stadt war es ein Problem, weiter bestand. Und das mündete sozusagen in der Räumung der Fabrik. Das war das erste Mal, wo Hausbesetzer in Potsdam versuchten, eine Räumung militant zu verteidigen. Das Haus ging dabei in Flammen auf. Und das führte aber eben auch dazu, dass die Szene sich in gewisser Weise eben auch spaltete und ja auseinanderfiel. Weil es war jetzt nicht Usus, dass jetzt gewalttätig dagegen vorgegangen werden soll. Ja, vor dem Haus saßen Leute, die haben eine Sitzblockade gemacht, friedlich. Oben waren welche, die wollten es militant verteidigen und bewarfen die Polizei mit allerlei, was da auf dem Dach rumlag. Ja, das kollidierte natürlich miteinander. Die Stadt war danach in einem ordentlichen Schockzustand. Die Szene machte weiter, am nächsten Tag besprach auf diesem Häuserplenum, was ich sozusagen auch eben gerade beschrieben habe, wie es weitergehen soll. Und ein Teil hat sich für weitere militante Auseinandersetzungen ausgesprochen, ein anderer Teil schlug vor, ein Haus zu besetzen. Und so geschah es dann auch. Ja, das ist ein Foto der Demonstration am Tag nach der Räumung der Fabrik. Und die führte dann durch die ganze Stadt. Das ist ein typisches 90er-Jahre-Foto, ja. Sturmhauben, Kapuzen und auch nicht so eine durchgestylten Transparente, wie wir sie heute haben, sondern auch nicht mit Sprühdose und Schreibfehlern. Das war kein Problem. Ja, und dann wurde diese Villa besetzt am nächsten Tag. Das Interessante daran war, dass sich die Polizei zurückhielt, ja, und die Besetzung erstmal geschehen ließ und dieses Haus konnte sich so ungefähr ja, 3 Monate halten, wurde dann aber doch wieder geräumt. Das löste wieder eine große Protestwelle aus, hatte wieder Solidarität aus dem bürgerlichen Spektrum. Es gab eine Initiative gegen die Kriminalisierung von Jugendlichen. Auch Kirchenvertreter und Kirchenvertreterinnen solidarisierten sich. Auch da ist wieder die alte Linie zu erkennen, die schon zu DDR-Zeiten bestand. Ja, das ging bis in den März. Es gab etliche Protesthandlungen, viele gewalttätige Zusammenstöße. Es beruhigte sich erst, nachdem ein neues Haus besetzt wurde, nämlich das heutige Archiv. Ja, und gleichzeitig gab es die ersten Zugeständnisse aus der Stadt. Es gab das erste Ausweichobjekt. Ich weiß nicht, Ausweichobjekt ist wahrscheinlich ein Potsdamer Wort, bedeutet, es gibt ein Ersatzhaus für das besetzte Haus. Und das war sozusagen die Strategie, die nach und nach sich durchsetzte. Ich habe es jetzt Potsdamer Linie genannt, weil sie so ziemlich das Gleiche ist, was in Berlin schon in den 80ern gemacht wurde, eben mit besetzten Häusern zu verhandeln und legale Projekte oder gleich die Häuser zu überlassen, aber keine Neubesetzung mehr zu dulden. Achso, ich habe hier noch was. Das ist auch aus der Hegelallee. Das ist eine Veranstaltungsankündigung für eine sogenannte Nix-Bonzen-Party. Nix-Bonzen in Potsdam-Party. Feiern wir die zukünftige Bonzenstadt Potsdam oder nicht? Jetzt die Frage, das war vor 25, 26 Jahren. Ist es heute eine Bonzenstadt? Was heißt überhaupt Bonzenstadt? Egal. Ja, das ist auch zeitgemäßer, autonomer Humor und Style. Ja, da wurde auch der erste Potsdamer Mercedes-Sternchen-Wettbewerb ausgerufen. Also wer die meisten Mercedes-Sterne, zu dieser Zeit konnte man die Mercedes-Sterne noch leicht entwenden. Wer die meisten mitbringt, gewinnt eine Freikarte nach Halbe. Ja, Halbe waren Anfang der 90er immer die großen Neonazi-Aufmärsche. Aber ich habe herausgefunden, der am 14.11. fand gar nicht statt. Zweiter Preis, eine Büchse Shoppy Light. So. Also wir sehen immer wieder, es sind immer ja, politisch spaßhaft subkulturelle Äußerungsformen, die wir da immer wieder finden. Und ich muss ohnehin nochmal dazu sagen, das wollte ich eigentlich am Anfang erzählen, also diese ganze Studie, das ist sozusagen eine Quellenstudie. Das ist jetzt kein reines Zeitzeugending. Das wäre wahrscheinlich auch viel zu schwierig, sondern ich habe das sozusagen genommen, was ich gefunden habe und habe versucht, das als Geschichte zu konstruieren. Ich habe das sozusagen als Entstehungs- und Niedergangsgeschichte beschrieben. Und das ist natürlich immer auch ein Problem, weil es natürlich Quellen sind. Die haben natürlich sind immer auch Interessen geleitet, also die Flugblätter, wie aber auch die Zeitungsartikel. Und ich will immer wieder betonen, dass es eben auch als historische Darlegung immer auch ein Konstrukt ist. Und ich auch mit dem handeln musste, was ich vorgefunden habe. Und es führt eben auch dazu, dass bestimmte Linien stark hervortreten. Ja? Die Leute, die viele Quellen produziert haben und eine Öffentlichkeit produziert haben, sind jetzt sichtbar sozusagen hier drin. Aber es gibt auch ganz viele Gruppen und Akteure, die einfach nicht sichtbar sind, die einfach nichts über sich produziert haben und eben auch nicht die Öffentlichkeit gesucht haben. Von daher ist es nur eine Skizze und es ist immer zu berücksichtigen. Hier ist nochmal so ein Flyer nach der Räumung der eben genannten Hegelallee. Ich würde es mal vorlesen. Können es alle lesen oder soll ich es? Ich lese es mal vor. Ja, da steht, ständige Bullenkontrollen und weitere Räumungsdrohungen werden es nicht verhindern können, dass wir auch am Sonnabend auf Potsdams Haupt- und Nebenstraßen tanzen werden. Die Hegelallee 5 hat bewiesen, dass es nicht nötig ist, 30 D-Mark für einen gepflegten Beatabend zu löhnen. Außerdem muss man sich nicht das eigene Vergnügen von dahergeschickten berufsjugendlichen Sozialarbeitern organisieren lassen. Die Hügel 5 haben sie uns genommen, ja und so weiter und so fort. Interessant ist der Verweis auf die dahergeschickten Sozialarbeiter. Bevor ich die Geschichte der Potsdamer erzähle, verweise ich noch so ein bisschen, was vorher im alternativen Milieu in Westdeutschland so entstanden ist. Und irgendwie hat man manchmal so den Eindruck, dass nach dem Mauerfall sich hier manchmal so Prozesse, die im Westdeutschland Jahrzehnte gebraucht haben, hier sich etwas schneller wiederholt haben. Natürlich immer unter den ostdeutschen Begebenheiten und mit den ostdeutschen Sozialisationserfahrungen. Aber zum Beispiel die Idee, dass man sich nicht von Sozialarbeitern den Alltag diktieren lassen will, das gab es schon in Westdeutschland in den 70ern mit der Jugendzentrumsbewegung. Also da taucht ganz viel wieder auf, was schon vorher zu finden ist. Das ist jetzt das letzte Bild. Das ist nochmal, das ist eine Demonstration in Rathenow 1993, eine Antifa-Demonstration. Das könnte man jetzt weiter ausbauen, aber vielleicht können wir es in der Diskussion machen. Also Potsdam war eben auch gut vernetzt mit anderen Städten, eben auch zum Beispiel mit Rathenow. Weniger mit westdeutschen Städten, aber gerade mit ostdeutschen Städten. Ja, und irgendwann ist die Geschichte auch vorbei. Ja. Das die letzte große Räumung mit einer großen Protestkampagne war die Räumung des Baumanns. im Jahr 2000. Davor eskalierte die Lage nochmal im Jahr 1997 nach der Archivräumung. Das Haus gab es zurück. Ich glaube, so viele Beispiele, dass es geräumte Häuser wieder zurückgibt, gibt es gar nicht. Ich würde an der Stelle jetzt mal einen Punkt machen.